Einen wunderschönen guten. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wann ihr wundervollen Menschen diesen fantastischen und besten Musical-Podcast aller Zeiten hört. Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge, ich glaube schon der fünften
Ja.
mittlerweile, von Musical Masterclass. Wir, das sind die fantastische
Jana, hallo meinerseits. Und der fantastische
The Max. Ich bin auch dabei. Hallo.
The Max.
Und wir haben heute, ich glaube, das erste Mal ein konkretes Musical mal als Thema, oder? Haben wir schon mal über ein konkretes
Ja,
Musical
es
gesprochen?
stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass es erstaunlich lang gedauert hat. Wobei Wicked war natürlich ein Film, aber nur ein halbes Stück. Aber ja, heute geht es so richtig mal nur um ein Musical. Auf euren Wunsch hin.
Richtig. Heute reden wir mit euch über Hadestown. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch zwei Sachen. Erstmal kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos. Nein, das wäre schön, aber es ist kein Sponsor. Aber wir haben uns überlegt, wir nutzen mal kurz dieses wundervolle Medium, um ein wenig Werbung zu machen. Für was denn, liebe Jana?
Für die The Musical Company Sevetal, ein Amateur-Musical-Verein im Süden Hamburgs, also von Hamburg Zentral so eine halbe Stunde dahin. Und zwar bin ich dort Mitglied, Max hat da auch schon mal gespielt. Und wir führen vom 15. bis 17. Mai das Musical Jekyll and Hyde auf in der Burg Sevetal. Mit dem Zug zu erreichen, mit dem Auto zu erreichen von Hamburg, von Lüneburg, Hannover, Bremen ist auch noch so Einzugsgebiet. Wer Lust hat, vorbeizuschauen, wir würden uns freuen über Publikum. Wer jetzt aufgrund dieses Podcasts sich Tickets kauft, der kann gerne in meine PNs kommen und mir mal daraufhin schreiben. Dann habe ich bestimmt eine kleine Überraschung für euch. Und ich finde es ganz schön, Amateur-Musical-Gruppen, die wir beide total zu schätzen wissen, zu pushen hier. Das heißt auch der Aufruf, wenn jemand sein Stück oder ihr Stück oder euer Stück von eurer Company mal bewerben möchte, dann lasst es uns doch wissen. Dann ist so ein kleiner Shoutout auf jeden Fall möglich bei uns.
Yes, ich muss dazu sagen, Jekyll and Hyde ist ja eins meiner persönlichen Lieblingsmusicals of all time.
Wow.
Und ich hatte auch gecastet
Ja.
und ich habe sogar eine Zusage für die Hauptrolle bekommen, aber ich konnte aus zeitlichen Gründen nicht mitmachen. Darum freue ich mich jetzt umso mehr, das Stück dann auch tatsächlich sehen zu können. Ich werde auf jeden Fall in der Premiere im Publikum sitzen und ich glaube, es gibt momentan auch eine Rabattaktion,
Es
richtig?
gibt gerade noch Osterrabatt über die Osterfeiertage. Ich weiß nur nicht, wann wir diese Folge hier hochladen.
Das weiß ich auch nicht. Bis wann gibt es einen
Tickets
Rabatt?
bekommt ihr unter tmc.reservix.de und wenn es Rabatt gibt, dann wird er automatisch abgezogen. Da muss man sich eigentlich um nichts kümmern. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ich spiele die Lisa Caroon, dem Stück, wie das gewesen wäre, Max, mit dir als Jekyll-Hyde.
Ja, mega natürlich.
Ja, mega natürlich, aber es wäre so eine ganz andere Dynamik. Wir haben jetzt auch einen tollen Jekyll gefunden.
Das
Mal
stimmt. Boah,
sehen.
ich bin
Also
mega
kommt
gespannt.
vorbei oder meldet euch mit eurer Amateurgruppe.
Das zu unserer ersten Vorankündigung. Und wir haben es ja uns mittlerweile, hat es sich ja schon ein bisschen so eingespielt, dass wir mit darüber reden, was wir in der Zwischenzeit geguckt haben. Hast du seit der letzten Folge ein neues Stück gesehen?
Nein. Ah,
Oh, wie, oh, oh,
doch, doch, ich habe Elisabeth gesehen.
ich wollte gerade sagen.
Mensch, ich war immer nur neidisch, was ich von dir gesehen. Klar, ich war bei Elisabeth in Berlin und es war richtig, richtig, richtig schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mich doch nochmal so mitnimmt und auch einfach musikalisch, es ist ja diese konzertante Inszenierung, du hast sie noch nicht gesehen. Wir machen mal eine Elisabeth-Folge, sobald du es gesehen hast, aber ich war wirklich total beseelt in diesem Zuschauerraum. Ich hatte Elisabeth als Kind schon mal gesehen und habe mich so erinnert an diesen Score. Ich sagte, ah ja, das Lied ja auch, ach, das auch noch. Und das war alles so schön und perfekt gesungen von allen Darstellenden. Das war richtig, richtig toll.
Liebe ja Elisabeth, genau, da werden wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen. Genau, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wann die kommt, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ganz schlau, weil ich habe auch noch Tickets für diese
Ja.
konzertante Aufführung. Aber ich glaube nicht in Berlin, sondern
In Bremen
woanders.
schaust du
In
es,
Bremen,
glaube
genau, in Bremen, genau. Ja, freue ich mich mega drauf. Und da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen, weil
Ja.
der Anlass zu der Folge war ganz spannend und zwar. Ich weiß gar nicht, ob Jana das gepostet hat oder ob ich dich gefragt hatte, aber du hattest irgendwie gesagt, dass dir der historische Hintergrund nicht so ganz
Genau,
ersichtlich
wir haben
war.
uns gefragt und auch eine Zuschauer, mehrere, die meinem Kanal folgen, dass man die Szenen manchmal gar nicht so aneinander folgen kann und was ist historisch korrekt, was nicht. Und der liebe Max ist Österreicher, gebürtiger Wiener, soweit ich das richtig weiß.
Nee, ich bin tatsächlich
Nee?
gebürtiger
Ach
Hamburger.
so.
Ich bin von Geburt aus Deutscher, aber meine Mutter ist Österreicherin und ich habe meine
Ah.
Kindheit habe ich in Österreich gelebt.
Also zwei Herzen schlagen auch in deiner Brust.
Wahrlich. Plus, ich bin Geschichtsnerd. Und als ich
Ach.
das gelesen oder gehört habe von dir, ich weiß gerade nicht mehr, da habe ich gesagt, oh, wer will wieder geschichtliche Hintergründe, ist ja nicht klar. Da muss ich ihn dir erklären. Ja?
Ja.
Da kommt mein
Voll gut. Na,
Mansplaining-Heart
es ist nicht
sofort
mehr
durch.
Explaining, wenn ich keine Ahnung davon habe.
Okay. Da habe ich gesagt, geil, da kann ich endlich mal flexen. Mein Leben lang warte ich auf den Moment, an dem ich meinen Elisabeth-Hintergrund wissen kann. Und ich so, ja, das ist der Moment, auf den ich mich
Ich
vorbereitet
freue
habe.
mich
Jetzt ist
voll,
es
weil also das interessiert mich auch wirklich. Ich habe da ein großes Interesse dran, aber wenig Elan, mich in diese geschichtlichen Hintergründe selber so einzuarbeiten, weil ich auch generell mit so Epochen überhaupt nichts anfangen kann. Das klingt jetzt so ungebildet, aber ist halt nicht mein Ding.
ist ja auch für viele Menschen ein relativ trockenes Thema. Wobei ich glaube, ich habe das Gefühl, das hängt immer sehr davon ab, was für einen Geschichtslehrer man in der Schule hatte. Ob der das
Ja, und
langweilig rübergebracht hat oder spannend. Ich
genau,
habe meinen Geschichtslehrer
Vermittlungsform, auf
geliebt
jeden Fall. Also
damals.
zum Beispiel Hamilton oder so, da habe ich mich dann schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und bei Elisabeth hätte ich jetzt auch Interesse gehabt, aber ich vermutete halt, dass du das besser weißt als
An dieser Stelle
ChatGPT.
Shoutout an meinen alten Geschichtslehrer, Herr Diesing. Ja,
Hallo.
der war ganz fantastisch. Der hat nämlich immer in jeder Stunde so krasse Tafelbilder gemalt, die so super komplex waren, so Pfeile und hier und da noch bla 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 bla. Und das fand ich als Schüler damals immer so cool. Ja.
Und
Ja,
was hast
aber.
du gesehen seit der letzten Folge im
Ja,
Musical-Bereich?
da waren wir. Ich habe zwei Sachen gesehen seitdem. Die erste Sache war Pepperwoods Live.
Ach nein.
Und
Ach,
zwar war es. Und
Max.
zwar war es das erste Mal, dass ich mit meiner kleinen Tochter in ein Musical gegangen
Ach, ach, mir geht das Herz jetzt schon auf, egal wie es war.
bin. Ja, die wird jetzt bald 3 und ich habe mir gedacht, so, es wird jetzt Zeit.
Let me show you the sound of my
Genau
people.
das, genau das.
Habt ihr es in Hamburg gesehen?
Wir haben es in Hamburg gesehen, in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg und das war total witzig, weil, ich weiß nicht, kennst du die Halle?
Nee.
Im Grunde ist es eine Schule, aber die hat einfach eine riesen Bühne mit einem riesen Zuschauerraum. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, bei 1.000 oder so, keine Ahnung. Das waren halt nur kleine Kinder und deren Eltern, die halt da waren. Und dementsprechend war der Lautstärkepegel sehr, sehr, sehr hoch. Aber die Kleine hat sich total gefreut die ganze Zeit schon, weil ich habe gesagt, heute sehen wir Pepperwoods, sehen wir Pepperwoods. Und die so, oh. Ja, und dann ging es halt los und ja. Ich habe es absichtlich bei mir in meiner Liste, es steht zwar drin in meiner Liste, aber ich habe keinerlei Bewertung dafür gegeben, weil das ist, finde ich,
Anderes Zielpublikum.
das ist einfach Quatsch, das zu vergleichen miteinander. Ja, aber wenn ihr Kinder habt, die hier zuhört, so im Alter von, ich sag mal, so, ja, so 2 bis 6 ungefähr, würde ich mal schätzen, dann ist das ein lustiger Tag, ja, war sogar ein Zweiakter, ja.
Ja.
Jeweils 30 Minuten. Und
Das ist schon lang für so ein junges
mit Songs
Talent.
aus der Serie auch drin und so. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass das offenkundig keine deutschen Darsteller waren, die da gespielt
Ah.
haben und halt mit ganz starkem Dialekt gesprochen haben. Aber ich glaube, für die Kinder, die haben das, glaube ich, nicht mal gemerkt. Von
Okay.
daher ist eigentlich
Ich
auch.
muss sagen, bei mir hat es auch so angefangen. Ich habe 99 und ich bin 94 geboren. Oh, wie schön ist Panama, Janosch gesehen und im Jahr drauf Jim Knopf.
Aha.
And I was lost. Hatte ich von Jim Knopf, hatte ich dann die Kassette und los ging's.
Manchmal ist das der Einstieg so. Und als ich dann quasi die Kleine später bei ihrer Mutter abgegeben habe, da hat die Kleine so gesagt: Mama, ich habe heute mein erstes Musical gesehen. Und ich so, oh, Schmelz. Das war schön.
Schön.
Genau, das war das eine, was ich gesehen habe. Und da, ganz spontan gestern,
Aha.
ich war aus privaten Gründen das Wochenende in Düsseldorf. Und plötzlich ist da so ein Plakat.
Na.
Cats. Und ich so, oh,
Bist du Cats-Fan?
ich liebe Cats.
Ja.
Cats ist ein sehr polarisierendes Stück. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Leute hasst Cats und die andere Hälfte liebt Cats. Und ich glaube, dazwischen ist so nix.
Da ist niemand, ne?
Du gehörst zu Hasst Cats?
Ich gehöre so, ja.
Geil. Geil, liebe ich. Und ich liebe Cats, was aber zugegeben vor allem daran liegt, dass ich es mal gespielt habe. Und das war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens, dieses Stück zu spielen.
Warst du dieser Rum-Tum-Tigger oder wie der heißt mit den
Der Rum-Tum
großen?
Tugger, nee, der war ich nicht. Ich war nicht der Rum-Tum Tugger, ich war Monkey Strap. Und Growl Tiger. Das waren die beiden Rollen, die ich gespielt habe. Aber ich liebe Cats und konnte natürlich nicht daran vorbeigehen. Und dann sind wir halt spontan, statt um 16 Uhr nach Hause zu fahren, einfach um 23 Uhr nach Hause gefahren aus
Ja,
Düsseldorf. Ja, kann man ja mal machen.
das hätte ich auch gemacht.
Ja, und es gab, wir haben sogar noch Tickets bekommen, obwohl es die Premiere war.
Oh,
Was ich
okay.
aber erst vor Ort festgestellt habe, dass es die Premiere ist, weil da waren überall Aufsteller von wegen, ja, das ist die Premiere und hier laufen Kamerateams rum und nicht
Cool.
wundern und alle, die hier sind, die stimmen zu, dass ihr Bild- und Tonmaterial verwendet werden kann, bla bla bla.
Und jetzt zur Aufführung.
Es ist eine Tour, es ist eine Europatour, da stand zumindest hier auf dem
Ja, die sind auch noch in Berlin, weiß ich.
International Tour 2025, steht auf
Ja,
dem Programmheft
ich
drauf.
glaube, die haben drei deutsche Stops und in Österreich, Schweiz, glaube ich, auch noch.
Und zur Aufführung, wir wollen heute nicht viel über Cats sprechen, aber nur kurz. Cats ist immer schön, finde ich. Bei Cats kannst du nicht viel falsch machen eigentlich. Gleichwohl war der Tagger diesmal sehr, sehr, sehr schwach. Eigentlich muss der Tagger so eine Rock,
Ja.
das muss ein Womanizer sein, das muss so ein Frauenheld sein, das muss
Ja,
so
ja.
ein, ah, so ein der muss Eier haben, so, aber das
Ja,
war,
ja.
aber den wir hatten, der war so, ah, ich weiß nicht, an die Zuhörenden, falls ihr den Cats-Film kennt, den ich jetzt an dieser Stelle nicht bewerten möchte.
Also du meinst den neuen CGI-Film, nicht das,
Ja,
wo sie die
genau.
Bühnenversion
Ja,
abgedreht haben?
genau. Die abgefüllte Bühnenversion, ist DVD-Gold. Aber der Film, ich sage immer so, wenn man ihn als Musical-Film betrachtet, ist er eine Frechheit. Wenn man ihn als Fanprojekt betrachtet, dann ist er fantastisch. Man kommt auf die Erwartung an, mit der man diesen Film guckt. Auf jeden Fall, da wird ja der Tagger von Jason Derulo gespielt, der das ganz furchtbar macht, meiner Meinung nach. Und ungefähr diese Vibes hat der Tagger gestern auch versprüht.
Naja, gut, vielleicht deshalb.
Und der zweite Kritikpunkt, sie haben ganz viel rumgeschnibbelt an der Songreihenfolge und einen Song gestrichen, was mich immer nervt. Sie haben aus dem ersten Akt Pigs und Polyxes haben sie den zweiten Akt gepackt und dafür haben sie Growl Tiger rausgestrichen, beziehungsweise die Ballade von Billy Boyd. Da gibt es ja zwei Versionen von Cats. Ja, ich bin da.
Jetzt siehst du hier nur Kopfschütteln bei mir, die immer nach Rum-Tum-Tugger Stopp gedrückt haben, weil ich konnte es nicht ertragen.
Ja, ich habe gerade so ganz viele Fragezeichen, so plopp, 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 um Johannas
Ich
Kopf
kenne
gesehen.
noch Memory.
Auf jeden Fall haben sie da wild drum rumgebastelt und das hat viele Storyfäden, die es eigentlich gibt, kaputt gemacht und das war schade. Naja, dennoch hatte ich einen schönen Abend und am Ende heule ich sowieso immer, weil The Addressing of Cats ist einer meiner favorite musical songs of all time.
Ach, wie schön.
Ja, und ich
Und du
durfte.
hast ein Bild mit einer dieser Katzen gemacht.
Genau, und ich habe mit Old Deuteronomy in der Pause ein Foto gemacht, weil in vielen Produktionen ist es so, dass in der Pause der Old Deuteronomy einfach auf der Bühne sitzen bleibt. Und einfach da sitzt und
Okay.
guckt, so wie halt eine Katze halt guckt, so.
Ach, süß.
Und da, ich heute konnte, gestern konnte man da halt einfach, also da, ganz viele Kinder und ich haben sich da angestellt und durften halt ein Foto mit dem machen.
Ach,
Ich so, ist das nur
schön.
für Kinder? Und er so, wollen Sie auch? Ich so, ja, bitte. Dann durfte ich da auch auf die Bühne gehen.
Schön.
Genau. Ja, so viel zu den Stücken, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben. So,
So, und
and
jetzt
now.
kommen wir. And now. Can you
Ladies
hear
and
it?
Gentlemen,
Like
can
a
you
train?
hear me? Ich kann leider keinen Soundgeräusch, Zuggeräusch nachmachen. Reden wir über ein Musical, das ich ganz lange gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin ein Musical-Sammler, das heißt, ich habe bei mir auf dem Rechner über 800 Musical-Aufnahmen von Stücken und
Also die hast du da natürlich nicht, Zwinker, Zwonker.
die habe ich natürlich alle legal erworben.
So.
Ja, das sind natürlich keine Piratenaufnahmen. Aber ich habe 800 verschiedene Musicalaufnahmen auf dem Rechner. Und manchmal ist es so unter Sammlern, dass man so tauschen. Also, hey, ich habe die Aufnahme hiervon
Ja. Oh,
und
das erinnere ich aus
so.
meiner heißen Wicked-Phase 2009.
Und ich habe schon vor einigen Jahren, ich glaube vor, boah, lass es, gefühlt 10 Jahre kommt das hin. 2010 kam das Konzeptalbum raus, ne?
Ja.
2016 kam dann das Off-Broadway-Album. Genau, 2000, also 2016 dürfte es gewesen sein, also 9 Jahre. Krass, 2016 ist 9 Jahre her. Da habe ich das Album, das Off-Broadway-Album schon bekommen. Hab in den ersten Song reingehört, hab's für nicht so spannend befunden und dann habe ich es jahrelang ignoriert,
Ja.
dass ich es hatte. Ja, bis ich irgendwann, ich glaube, das war ein Trailer von der Broadway-Fassung gesehen habe und da dachte ich, was ist das denn Geiles? Den Namen kennst du. Und so nahm dann das Drama, die Liebesgeschichte, wie auch
Die
immer das,
epische Geschichte.
die epische Geschichte ihren Lauf. Woher kennst du Hadestown? Was ist deine Hadestown-Geschichte?
Ja, bei mir war es auch, ich hatte auch Startschwierigkeiten. Ich bin sehr up to date, was so die Broadway-Saisons angeht. Also ich gucke immer, welche Stücke eröffnen, ne? Wie laufen die Tonys, etc. Ich kannte auch Eva Noblezada, also der bin ich, folge ich einfach als Darstellerin, die die Eurydice am Broadway gespielt hat. Und habe aber auch reingehört, den Trailer gesehen. Ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, weil ich gar nicht mich mit der Mythologie auskenne. Und es, dann hat es
Ist
so
das
viele.
so?
Ja.
Oh.
und dann haben sie da Tony fürs beste Musical und so gewonnen. Und dann kannte ich Wait for Me Reprise, ist das doch, ne? Wo sie dann so geil als singt, die Eva. Und das habe ich dann schon immer abgefeiert. Aber sonst habe ich es auch so liegen lassen und halt dieses eine Lied in meiner Playlist gehabt.
Ja.
Und dann hatte ich eine Kollegin, die sehr mit Mythologie sich auskennt und sagt, ah, kennst du Hadestown? Ist ja so ein tolles Musical. Und ich dachte, oh, ich komme da nicht rein. Und dann fing sie an, ein bisschen zu erzählen. Und dann weckte das mein Interesse und habe dann ein ganz tolles Video auf YouTube entdeckt, das irgendwie heißt, Why Hadestown is the best Musical ever. Das ist
Wow.
dann für 45 Minuten das so wirklich sehr logisch analysiertes Stück und wieso es so künstlerisch auch anspruchsvoll ist. Und dann dachte ich, krass, also das glaube ich dieser Person alles, das klingt gut. Habe mir auch ein Bootleg angeschaut auf YouTube und dann war es um mich geschehen. Und jetzt ist es sogar so, dass meine Doktorarbeit mit einem Zitat von Hadestown eröffnet wird, weil es mir sehr, sehr viel gibt, dieses Stück einfach. Und vor allem
Verrätst du
die
uns welches?
We need to find and I am keeping one eye on the sky and trying to trust that the song he's working on is gonna shelter us. Also es geht ja auch viel um Durchhaltevermögen zum einen und man muss irgendwie dran glauben, dass seine Arbeit die Welt zum Besseren verändern wird. Das ist, fände ich ein schönes Leitmotiv für eine Doktorarbeit, durch die man sich durchbeißen muss. Wobei ich mich eher in der Eurydice sehe, die halt auf den Künstler angewiesen ist. Also sie muss auch in dieser Welt überleben, hat aber nichts künstlerisch an sich, weil ich bin Wissenschaftlerin von Beruf. Ich fand es sehr, sehr, es hat also sehr bewegend für mich, hat gut zu mir
Spannend.
gesprochen in der Zeit,
Ich
ja.
kenne das Video nicht. Das heißt, du kannst uns dann heute ja bestimmt mit spannenden Trivia aus diesem Video versorgen.
Ja.
Wir haben uns überlegt, wir gehen einfach mal so meine Kategorien durch, mit denen ich normalerweise Musicals bewerte und das wir heute nicht bewerten, sondern einfach darüber erzählen, wie es ist. Im Vorweg, wir spoilern hart in diesem Video. Das heißt,
Heavily.
falls ihr Hadestown noch sehen wollt und euch nicht die Überraschung verderben wollt, dann hört euch diese Folge noch nicht an, weil wir erzählen heute alles.
Alles, was uns einfällt, zumindest ja. Kannst
Genau.
du kurz die Geschichte noch zusammenfassen für jemanden, der es vielleicht noch nicht
Gerne.
gesehen hat?
Worum geht es in Hadestown? Also in dem Musical Hadestown werden im Grunde zwei griechische Sagen miteinander verwoben zu einer gemeinsamen Geschichte. Und zwar haben wir einmal die griechische Sage von Hades und Persephone und wir haben die Sage von Orpheus und Eurydike. Worum geht es da? Hades und Persephone. Also Hades ist der Gott der Unterwelt und Persephone ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Und Hades hat sich verliebt in Persephone, aber immer wenn sie, also das Problem ist, er ist ja gezwungen, in der Unterwelt zu leben. Und solange Persephone an der Oberfläche ist, gibt es halt Jahreszeiten und so und Ernten gut und Sommer und Fruchtbarkeit halt. Aber er will ja seine Frau schon gerne mal sehen. So, verständlich, ja. Und darum holt er sie quasi dann hat er mit ihr so den Deal gemacht, so, hey, ein halbes Jahr bist du immer unten bei mir und ein halbes Jahr bist du oben. Und das ist dann die Erklärung dafür, warum es den Winter gibt. auf der Welt, weil das ist so dann so das Halbjahr, in dem sie halt in der Unterwelt bei ihm ist und nicht oben. Und die zweite Geschichte ist Orpheus und Eurydike. Orpheus ist der Sohn einer, nicht einer Nymphe, einer Muse, genau, einer Muse. Und also die Musen sind ja die griechischen Göttinnen, des, wie sagt man, der Künste,
Inspiration,
des
ja.
Talents, Inspiration, genau. Und Orpheus ist quasi der Sohn einer Muse, also quasi ein Halbgott. Und Eurydike, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist nichts Göttliches, sondern ist ein
Ein
Mensch,
Mensch.
eine ganz normale Frau. Und er verliebt sich in sie und sie verliebt sich in ihn. Allerdings ist er, weil er halt ja der Sohn einer Muse ist, sehr, ja, wie erklärt man es? Er neigt dazu, sich in seine Arbeit zu verlieren, sagen wir es mal so. Also er ist Komponist und er schreibt ein Lied, um den Frühling wieder zurückzubringen. Und während er halt, und dieses Lied ist jetzt schon, obwohl es noch nicht fertig ist, so schön, dass Eurydike sich darin in ihn verliebt durch dieses Lied. Aber es ist halt noch nicht fertig und er arbeitet halt so verbissen daran, dass er sich überhaupt nicht wahrnimmt, dass sie eigentlich Hunger leidet und dass ihr kalt ist und dass sie eigentlich jemanden sucht, der sie quasi, ja, wie sagt man,
Schützte.
unterhält, so, also der ihr.
Ach so, ja.
Ja, und darum kriegt er auch gar nicht mit, dass sie in ihrer Verzweiflung sich irgendwann an Hades wendet, der dann gerne sagt, na klar, brauche ich immer, ja, komm mal runter zu mir. Und als Orpheus dann irgendwann merkt, oh Mist, meine Frau, oder nicht meine Frau, sie sind nicht verheiratet, aber meine Geliebte ist in der Unterwelt, dann beschließt er, in die Unterwelt zu gehen und sie zurückzuholen. Und Hades lässt sich auf einen Deal mit ihm ein, weil er sagt, ja, offenkundig vertrauen die beiden einander nicht, sonst wäre das ja so nicht so gekommen, wie es hier ist. Darum stelle ich euer Vertrauen auf die Probe. Ihr beide dürft die Unterwelt verlassen unter folgender Bedingung. Ich sorge dafür, dass ihr taub seid. Ihr hört euch nicht gegenseitig. Und ihr müsst hintereinander gehen. Orpheus, du gehst vorne und Eurydike, du gehst hinterher. Und wenn ihr es schafft, die Unterwelt zu verlassen, ohne dass Orpheus sich einmal umgedreht hat, um zu prüfen, ob sie noch da ist, dann gebe ich sie wieder frei.
Und das ist auch so ein Mythos, den kannte sogar ich vorher, ne? Das ist so dieser, einer läuft geradeaus und sieh hinterher und dreh dich nicht um und he turns.
Genau, das ist ein, das haben wir, das ist ein Bildnis, das wir sogar sehr oft haben, das haben wir sogar in der Bibel. Tatsächlich, ja, in der Geschichte von Sodom und Gomorra, da gibt es nämlich genau dasselbe Bild, ne? Dreh dich nicht um, sonst wird
Krass.
deine Frau zur Salzsäule und so, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Oh.
Also das ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema. Und was auch ein wiederkehrendes Thema ist, ist das Main-Thema dieses Musicals. Denn das ganze Musical basiert darauf, dass man ja von Anfang an schon weiß, dass es eine alte Geschichte ist, die wir uns hier anschauen, eine alte Sage. Aber wir erzählen sie trotzdem. Denn obwohl wir wissen, wie es ausgeht, hat man die ganze Zeit während dieses Musicals die Hoffnung, dass es anders ausgeht.
Ja.
So, und ja, in diesem Musical werden diese beiden Geschichten, die ich gerade erzählt habe, also einmal Hades und Persephone und einmal Orpheus und Eurydike, zusammen verschmolzen zu einer neuen Geschichte, die nicht 100% akkurat ist zur griechischen Mythologie, aber
Adaptiert,
ich
ne?
sag mal größtenteils.
Voll, ja. Und das Setting ist so ein bisschen, also es ist grob inspiriert, glaube ich, so durch die industrielle Revolution und so New Orleans Musik auch. Also ein bisschen jazzig, bisschen, also wie sagt man so,
Blues und
Blasinstrumente
Jazz, genau,
auch,
das sind
Blues, genau.
die hauptmusikalischen Quellen, die wir haben in dem Stück, ganz genau. Und optisch, genau, sehr in die Industrial-Richtung, auch eine gewisse
Ich finde es auch
dystopische.
sehr dystopisch, obwohl es so nicht gedacht war, im Sinne von die, also Klimakatastrophe ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema auf der echten Welt, also nicht in der Unterwelt, sondern dieses, ne, es kommt kein Frühling mehr, wir haben nicht genug zu essen und zu trinken, weil hier geht es uns schlecht. Kann man, finde ich, sehr auf eine dystopische Klimawandelwelt übertragen. Das war zumindest mein erster Zugang dazu. Lässt sich aber auf jedes andere soziale Problem oder wirtschaftliche Krise übertragen. Und dann kommt da jemand, der eine Welt regiert, sehr, wie sagt man das, autokratisch, also wie ein Diktator, und sagt, bei mir findet ihr Arbeit und wir machen eine Mauer um uns rum und bei uns geht es allen gut. Und das ist der Haar, das ist auch ein sehr universelles Thema, finde ich, was sich zum einen auf vergangene, aber auch auf dystopische oder auch heutige Zeiten übertragen lässt.
Ja, also man kann definitiv mega, mega viel in Hadestown reininterpretieren. Es gibt auch viele, also sehr symbolische Thematiken. Also man kann zum Beispiel das Stück sehr sehen als ein Liebe gegen Angst. Ist zum Beispiel ein starkes Thema dieses Musicals, aber auch Freiheit gegen Sicherheit. Ist auch ein starkes konzeptionelles Thema dieses Stücks. Es geht auch viel um das Thema Kunst und Macht von Kunst und die Wirkung von kreativer Schaffenskraft. Und das, was ihr gerade schon gesagt habt.
Versus auch richtige Arbeit haben, ne? In Anführungszeichen richtige Arbeit. Also wann ist ein Künstler wertvoll für eine Gesellschaft?
Ja, stimmt. Genau, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, da kann man super viel reininterpretieren. Und natürlich dieses ganze Zyklus der Hoffnung-Ding. Ja, wir erzählen immer wieder dieselbe Geschichte, aber wir erzählen die trotzdem. Das wird ja auch gleich im ersten Song oder im zweiten wird es, glaube ich, direkt, ne? It's an old song and we're gonna sing it again.
It's a sad song. Die singen es ganz fröhlich am Anfang. Man kommt eigentlich mit guter Laune da rein. Ne? Die klatschen dazu, das Publikum wird am Anfang direkt animiert, auch mal zu rufen, laut dem Hermes wird als Erzähler eingesetzt in dem Stück. Und dann singen sie, it's a sad song, hey, yeah, yeah, yeah. Und man wird so eingelullt und dann mitgerissen von dieser Liebesgeschichte. Und dann ist man irgendwann so drin, dass man wirklich diese Hoffnung ganz stark hat, dass er sich dieses Mal nicht umdreht. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, als wir davon gesprochen haben. As if it might turn out this time. Natürlich dreht er sich um, großes Drama. Und es endet mit der Eröffnungssequenz. So wie zum Beispiel bei Wicked sehen wir auch Glinda nochmal in der Bubble. Und wir merken, diese Geschichte wird wiedererzählt. Und wieder und wieder und wieder. Und sie begründen es auch so, dass es so sein muss. Und dass sie deshalb auch auf die Bühne gehen, weil diese Geschichte trotz allem erzählenswert ist.
Beginnen wir doch mal erstmal mit ein paar allgemeinen Infos. Also, genau. Hadestown heißt das Stück. Warum heißt es so? Es bezieht sich darauf, dass wenn Eurydike in die Unterwelt kommt, dass Hades dort eine Stadt betreibt, sag ich mal, namens Hadestown. Das ist so in der Mythologie nicht der Fall. Das haben sie sich dazu ausgedacht. Aber das ist quasi die Namensgeberin für dieses Musical. Das Ganze ist ein Mann, beziehungsweise ein Frau. Das ist, glaube ich, eine Frau, oder?
Anais Mitchell ist eine Frau, ja, die
Frau,
es geschrieben hat.
Die hat alles gemacht, Musik, Buch, Texte.
Ja, es ist komplett durchgesungen, deswegen brauchten sie keinen Buchautor. Das stand auch zur Debatte im Schöpfungsprozess. Aber sie haben sich dafür entschieden, es also komplett wie Les Mis zum Beispiel durchzukomponieren. Und deswegen brauchte man nur, in Anführungszeichen, ihre Songtexte und ihre Musik und keinen Autorin mehr für Sprechszenen.
Ich muss sagen, mir sagt der Name sonst außerhalb von Hadestown gar nichts. Weißt du was über die?
Ist ihr erstes Musical. Sie war vorher Folk-Blues-Musikerin und hat dann einfach, in Anführungszeichen, einfach mit diesem Mythos schon immer geliebäugelt. Und dann kam ja einmal dieses Lied, ich glaube, Why We Build the Wall. Und dann hat sie das mit Hades verbunden und ihre Inspiration einfach freien Lauf gelassen. Und sie hat auch ganz untypisch für Musical auf Gitarre komponiert, weil das ihr Instrument ist. Also oft wird ja am Piano eben Musik komponiert. Und es gibt ein spannendes Interview von dem Darsteller, der den Orpheus originated hat, als erster gespielt. Er sagt, es ist so hoch geschrieben, weil auf der Gitarre hat man recht viel Spielraum und du kommst schnell in andere Lagen, weil sie dachte, ne, Orpheus Oberwelt, der ist ganz hoch komponiert und Hades ganz tief, aber es ist sehr untypisch, weil man nicht in dieser klassischen Sängerlage komponiert auf der Gitarre oder sie das
ganz
nicht gemacht hat.
Auf.
Ja, es ist
geil.
Total clever. Das merkst du auch an Eurydice, wenn sie sich wandelt, dass sie tiefer singt bei einigen Liedern in der Unterwelt und wenn sie mit ihm ist, singt sie höher als für die Hoffnung.
Oh, ich liebe klug
Ich liebe das auch. Es ist
komponierte
einfach
und
so
klug
clever
geschriebene
auf allen
Stücke.
Ebenen. Ja.
Ach, geil, das ist so eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Stück in diesem Fall. Ich liebe sowas. Ich habe so einen Respekt vor Menschen, die sowas können. Ich bin
Ja.
auch immer neidisch. Ich denke so,
Absolut. Ich denke
ah,
auch,
will ich auch
also
können.
ich Neid habe ich lange aufgegeben, weil ich weiß, da komme ich nicht hin. Ich denke immer nur, shut up and take my money. Also bitte mach einfach weiter.
Hammer. Ja, gucken wir mal, ob noch was von ihr kommen wird in Zukunft. Genau, das Ganze entstand als allererstes nicht für die Bühne, sondern als Konzeptalbum. Für die, die es nicht kennen, ein Konzeptalbum. Das bedeutet einfach, dass man, wenn man sagt, ich will ein Musical schreiben, dann sucht man sich halt eine kleine Band und ein paar Sänger und die singen das einfach mal ein und das nimmt man auf und das ist ein Konzeptalbum. Und damit kann man dann bei Theatern oder
Genau,
Vereinen oder
solange
sowas sich
die Lieder
bewerben.
eine Geschichte haben. Ich glaube, Green Days zum Beispiel hat auch Konzeptalben hier, wie heißt es, American Idiot, war immer als Konzeptalbum gedacht, weil die Lieder thematisch zusammenpassen und eine Geschichte erzählen. Obwohl nicht zwangsläufig die Intention dahinter sein muss, es soll ein Musical werden. Aber immer wenn es so eine Geschichte quasi erzählt.
Es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Musicals, die es leider nie über die Konzeptalbumphase hinaus geschafft haben. Anderes Thema, können wir auch mal drüber sprechen. Genau, und dann ist es, glaube ich, am 2016 ist es am Off-Broadway rausgekommen. Da gibt es auch ein Album, das erschienen ist. Das war auch das erste, was ich gehört hatte von Hadestown. Und dann am 17. April 2019, da kam dann die Broadway Premiere. Und natürlich, alle Musicals haben natürlich das Ziel, mal am Broadway zu spielen, weil dann hast du es quasi geschafft.
Ja, zwischendurch waren sie in London schon, im National Theatre.
Noch
Da hatten
vorher?
sie, ja, das ist
Ach
ganz
geil, das
spannend. Die
wusste ich
hatten
gar nicht.
ihren Off-Broadway und dann sind sie noch out of town, so wie man sagt, gegangen. Und das war eben das National Theatre. Das ist ein riesen etabliertes Theater in London. Schon mit der Original-Broadway-Cast auch. Und dort hatten sie dann auch zum Beispiel erst die Turntables eingefügt. Sie haben Orpheus nochmal komplett umgeschrieben vom Charakter. Der war vorher ein sehr, so ein bisschen Rockstar-mäßig, ja, ich bin so geil, ich kann Lieder schreiben, Typ. Und jetzt ist er eigentlich ein sehr, ich finde ihn eigentlich sehr ein hilflosen, armer Tropf, der so inspiriert ist, dass er Musik schreiben muss. Er kann gar nicht anders.
Er ist so ein
Und macht es
ganz
nicht so aufdringlich.
zarter, so ein
Ja.
ganz zarter, zerbrechlicher, emotionaler Typ.
Ja.
So, aber wobei jetzt in der letzten Fassung, die ich gesehen habe, da haben sie das wieder ein bisschen geändert.
Du hast Jordan Fischer gesehen, ne? Aber ja, auf jeden Fall haben sie es in London da nochmal geändert, also richtig geworkshoppt sozusagen. Und dann kam es nach New York und hatte auch den verdienten Erfolg. Aber es war, ne, 2019, es ist dann relativ schnell der Covid-Shutdown gekommen. Und Hadestown war das erste Stück, das nach dem Lockdown eröffnet hat, die Saison wieder. Zusammen mit Waitress. Und das war natürlich mit so einer epischen Geschichte dann loszulegen und We're gonna sing it again. Hört sich, also da kriegt direkt wieder Gänsehaut. Da kann man sich bestimmt auf YouTube nochmal das Finale anschauen von der ersten Show oder zum ersten Mal, wie sie auftreten wieder. Das ist ganz, ganz emotional für TheaterliebhaberInnen.
Damit haben wir auch schon die perfekte Überleitung zu unserer ersten Kategorie, nämlich die Kategorie Spielstätte. Das bezieht sich noch nicht jetzt, da werden wir wahrscheinlich am kürzesten drüber sprechen, weil das bezieht sich jetzt noch nicht auf die Bühne selber, sondern einfach nur auf das Theater, in dem das gespielt hat. Ich habe es am Broadway gesehen, im, wie hieß das, Theater, das ich da gesehen habe.
Gar nicht, wo spielt in New York? Da bin ich nicht so bewandert mit den Theatern.
Hier im Water Care
Walter
Theater.
Kerr, ach ja.
Water Care. Water Care.
Walter
Genau,
Kerr.
da habe ich es am 20.08.2023 gesehen. Und das hast du aber, das ist ein Ding, das hast du in New York oft, dass es halt kleine Theater sind,
Ja.
wo du quasi, wenn du in der Straße auf dem Bürgersteig bist und dann machst du die Tür auf, dann bist du schon im
Dann bist du im
Theatersaal.
Theater, ja.
Genau, während in Deutschland, da hast du ja meistens noch so großes Foyer vorne und
Ja.
noch, und da war alles sehr, sehr, sehr klein, sehr gestaucht. Und genau, in London, im Lyric Theatre,
Da habe ich es auch gesehen.
genau, und da läuft es ja auch immer noch und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile wahrscheinlich bleiben, also.
Ja, es ist auch erfolgreicher, als man dachte, glaube ich. Also, die hatten jetzt ja noch mal die Originalcast da, aber die haben noch nicht mit dem sogenannten Stunt-Casting angefangen, wie in New York. Heißt, berühmte Personen auf Rollen setzen, damit die Leute sich Tickets kaufen. Ja, ich habe es 23 gesehen, 23, 24, 24, sorry. Und fand das Lyric Theater richtig schön, weil in London sind ganz viele so traditionelle Theater, wie man sich die vorstellt, so ein bisschen wie das Gärtnerplatztheater, vielleicht kennen die Leute es aus Deutschland, so goldene Decken und drei, wie sagt man, Ränge und rote Sitze und enge, ist auch recht eng in London hinten manchmal, so die obere Bar und so, aber ich fand es sehr, sehr schön und ich habe ein Tränchen verdrückt, als ich reingegangen bin.
Ansonsten ist jetzt, sind es die Theater nicht irgendwie aufwendig dekoriert oder sowas? Also
Nein.
es gibt ja Musicals, da wird das Theater selbst zum Teil des Stücks, zum Beispiel sowas wie ganz klassisches Beispiel Moulin Rouge.
Ja.
Ja, wenn ihr mal in Köln im Musical-Dom seid, ich glaube, noch läuft noch, oder?
Ja.
Ja. Wenn ihr mal sehen wollt, was ich meine, dann guckt euch mal Moulin Rouge an.
Ja.
Aber hier ist jetzt nichts aufwendig im Theater selber umgebaut worden für die Bühne. Und da können wir über diese Kategorie relativ schnell drüber hovern, direkt zur zweiten, nämlich das ist das Design. Und da gibt es viele spannende Sachen zu erzählen.
Gehört auch Setdesign dazu?
Da gehört Setdesign dazu, Bühnendesign, Kostümdesign, Lichtdesign, alles
Wig, Hair,
Design.
Make-up.
Genau.
Okay. Fangen wir
Ja.
mit der Unterwelt an.
Vielleicht erstmal generell
Ah.
zum Aufbau der Bühne,
Okay.
damit man weiß, was man sieht, wenn man drauf guckt. Also, es ist normalerweise hast du im, ich sag mal, Standard-Musical ja die Bühne, das ist meistens eine Kastenbühne, das heißt, du hast halt eine offene Seite hin zum Publikum und ansonsten ist es ein Kasten in der Wand drin und da drunter oder leicht versetzt davor hast du ein Orchestergraben, in dem dann halt die Band oder das Orchester, je nach Größe des Musicals, sitzt und spielt. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir haben die Band, es ist kein Orchester, es ist eine Band, ich glaube sechs oder sieben Instrumente, weiß ich gerade gar nicht mehr
Ich schaue
genau.
es mal nach.
Schau mal nach. Die sind mit auf der Bühne. Und zwar links und rechts platziert. Und dadurch, das ist immer ganz spannend aus Designperspektive, weil das kann immer entweder bedeuten, dass sie Teil der Show sind, bei manchen Stücken ist das so, oder hat einfach eine Bedeutung. Und hier ist es so, dass dadurch, dass die Band auf der Bühne ist und auch richtig mit abgeht und die teilweise shakern die Darsteller auch ein bisschen mit der Band, dadurch hat es ein bisschen Konzertcharakter auch, was man da
Man
präsentiert
merkt total
bekommt.
den Einfluss, wie das Album entstanden ist. Und das finde ich so schön. Ne, das war, wie gesagt, so ein Konzeptalbum. Anais Mitchell hat ein paar Künstlerfreunde zusammengetrommelt und dann haben sie das einfach mal aufgeführt. Und diesen Charakter hat es dadurch immer noch. Da sitzen einfach, also einfach, ein paar MusikerInnen, die dann zusammen mit den paar SchauspielerInnen diese Geschichte erzählen. Und so kommt man zumindest rein. Man merkt dann recht schnell, wie anspruchsvoll die Produktion ist, aber es hat diesen Folk-Vibe, wir erzählen euch jetzt einfach mal eine Geschichte mit den Instrumenten, die wir so da haben. Es sind übrigens sieben MusikerInnen.
Sieben, perfekt.
Ja, das finde ich sehr schön und es sind auch mal ein paar andere oder zumindest präsenter, zum Beispiel die Posaune, die hat dann ein Riesensolo, die auch bekannt ist, was man sonst wenig hört, finde ich im Musical. Finde ich schön.
Genau, und diese Band, die steht auf, es sind drei Stufen. Die Bühne sind drei Stufen aufgeteilt, die halbkreisförmig angeordnet sind, zu einer Drehbühne in der Mitte der Bühne. Außerdem kommt noch dazu, dass auf der Rückwand der Bühne ist noch eine Wendeltreppe? Nee, eine normale Treppe, glaube ich.
Eine Wendeltreppe.
Doch, eine Wendeltreppe und zu einem Balkon mit einer Doppeltür. Und das ist es im Grunde auch schon, was wir haben. Das Ganze ist vom Design her relativ, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, relativ hölzern
Ja, metallisch hölzern,
gehalten.
also dunkelbraun. Also der Boden ist alles aus Holz. Man sieht ein paar Stühle als Requisiten. Ansonsten ist auch viel so, als wäre man, finde ich, in so einer Eisenhütte oder so ein Design. Eben auch dieser industrielle Charme, als wäre es da so aus ein paar Eisenstangen zusammengezimmert worden.
Genau, und die Darsteller, wir haben ja einmal die Hauptcharaktere und wir haben das Ensemble. Das Ensemble ist relativ klein, ich glaube fünf Personen haben wir im Ensemble oder vier, nee, fünf dürfen es, glaube ich, sein. Die haben auch nur zwei Outfits während der Show an, nämlich die, ich sag mal, Oberwelt-Outfit und Unterwelt-Outfit.
Ja.
Oberwelt-Outfit habe ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Ist
Kopf,
auch
was
alles so,
überhaupt?
also es ist so
Ich glaube, die haben Shirts an und so,
Erdtöne,
ne?
weiß, rot, braun, aber Straßenkleidung, ne? Eine Stoffhose und ein weißes Hemd oder so, oder ein schwarzes T-Shirt. Und dann haben wir neben diesen Workern, so nennen sich der Chorus bei Hadestown, eben
Ah, die Worker, okay.
Die Worker, die Götter, das sind dann Hermes, der übrigens genderneutral inzwischen gecastet wird, also von Frauen und Männern und alles dazwischen dargestellt wird.
Ja, ich habe jetzt hier männliche und weibliche.
Cool.
Nicht Hades, Hermes.
Hermes.
Hermes,
ja.
Wie es im
Hermes,
Englischen
ich kann auch nur die englischen
gesehen.
Namen, es tut mir leid, ich werde die ganze Zeit Eurydice sagen.
Vielleicht einmal kurz zur Klarstellung, ne? Eurydike, Eurydice,
ja.
Orpheus, Orpheus, Hades, Hades, Persephone, Persephone.
Ja.
Hermes.
Hermes.
Hermes. Hermes.
Klingt komisch, aber ich kann Eurydike nicht sagen, da bricht mir die Zunge dabei ab. Naja, und die Götter, die sind ein bisschen farbenfroher gestaltet. Hermes ganz in Silber. Und
Silberne Anzug-Dreiteiler, richtig schick.
Flügelchen an den Schuhen natürlich.
Stimmt.
Dann haben wir Persephone in so einem ganz grünen Kleid, weil sie bringt den Frühling oder den Sommer.
Die hat so einen Hut auf mit Blumen drauf.
Ja, eine Tasche voll Blumen und Wein ist da drin. Also alles, was man so zur Ernte ist, wo man sich freut. Hermes ist Hades, oh, die sind aber auch ähnlich, die Namen. Es tut mir leid.
Hermes,
Hades
Hades, Hermes,
hat so einen strengen Anzug, aber ein weißes Hemd drunter an und den
und schwarzen
Arm
Ledermantel drüber.
Ach, stimmt, und eine Sonnenbrille.
Schwarzen
an.
Ledermantel
ne,
drüber und eine Sonnenbrille, ja, richtig
nice. Matrix-mäßig so.
Geht in die Richtung, genau. Das sieht richtig hochwertig aus, darunter Nadelstreifenanzug.
Ja. Mhm. Und auch so einen tätowierten Arm, also der ist nicht tätowiert, der hat so einen hautfarbenen Handschuh, sage ich mal, an, wo das aussieht, als hätte sich eine Mauer auf den Arm tätowiert. Sehr clever. Und Eurydice und Orpheus sind auch in dieser Worker-Kleidung. Also haben auch, ne, er trägt so weißes Hemd und hier Hosenträger drüber und sie auch, ja, Straßenkleider.
Und ich würde mal sagen, bis ungefähr zu, wann ist der Break, wenn sie in die Unterwelt kommen? Ungefähr Hälfte, erster Akt, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen später.
Oder ein bisschen später. Bis dahin passiert gar nicht viel mit dieser Bühne. Ja, das Licht ist hell und freundlich. Sie tanzen halt ein bisschen. Sie spielen. Wir haben ein bisschen Requisite, Tische und Stühle. Und sonst passiert gar nicht viel. Bis
sie die Chips out haben. Wir haben noch gar nicht die Fates erwähnt, fällt mir da auf. Die sind ja auch super. Also auch so ein schönes Element einfach. Das sind die drei Fates, wie heißen die in der Mythologie? Gibt es die da auch?
Die gibt es tatsächlich, die gibt es sogar in Herkules, ja.
Ach, die sind das.
Ja, die sind das. Die heißen, ach Gott, jetzt habe ich es vergessen.
Ach nee, nicht die Musen, die Fates.
Die Mäuren.
Die Mäuren?
So heißen sie eigentlich.
Also die sind jedenfalls always talking in the back of your mind, sagt Hermes über die. Also es sind die Stimmen im Kopf, die einem einreden, was man alles denkt, obwohl man das gar nicht denken will. So, zum Beispiel zu Orpheus, dein Lied ist viel zu schlecht. Oder zu Eurydice, na, willst du nicht da in die Unterwelt gehen? Also diese Gedanken, die man sich macht, die natürlich besonders stark sind, kurz bevor Orpheus sich umdreht. Und immer so eine, also sie sind nicht die Moral, sondern das, was man halt, die Gedanken, die man nicht ausspricht und die einem versuchen, ein schlechtes Gewissen zu machen und einen, die negativen Gedanken, deren sich auch kein Mensch entziehen kann. Finde ich sehr schön dargestellt.
Die, haben,
die auch alle drei noch Instrumente
Kleider
spielen.
An, ne?
Die
Kleider.
Haben so graue Kleider auch an, ja. Ich würde die auch eher als göttlich beschreiben. Oder zumindest nicht
bestimmt.
Menschlich.
ja.
ja, und jetzt bin ich vom Faden abgekommen. Wo waren wir?
Ja,
also es passiert erstmal nichts, bis the chips are down. Also bis sich Eurydice entscheidet, in die Unterwelt zu gehen.
Genau, ne? Handlung kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein, aber zum Thema Design ist es halt wichtig, diese Stelle zu erwähnen, weil wir dann zwei Sachen erleben. Eine kleine beeindruckende Sache und eine große beeindruckende Sache.
Ja.
Die kleine beeindruckende Sache ist, dass wir die Drehbühne, dass wir feststellen, das ist nicht einfach nur eine Drehbühne, das ist auch eine Hebebühne gleichzeitig.
Mhm.
Das heißt, da fahren dann so von unten nach oben Hades. Und ist sie bei ihm? Persephone ist bei
ja.
Ihm, ne? Ja, genau. Die fahren also aus dem Boden nach oben raus und werden dann so quasi in die Luft gedreht, was ein ziemlich cooler Auftritt ist.
Das ist mega, ja.
Und dann die große Sache ist, wenn die Unterwelt quasi betreten wird. Denn dann verändert sich die Bühne. Jana, wie verändert sich die Bühne?
Also man muss sich das vorstellen, diese Drehbühne ist so wie bei Hamilton, das haben wahrscheinlich alle gesehen. Du hast einen äußeren Ring und in der Mitte so ein kleiner Kreis, der sich auch drehen kann. Und dieser kleine Kreis ist eben das, was sich nach oben und unten bewegen kann. Und wenn man in die Unterwelt geht, dann kann dieses Teil nach unten fahren. Und zwar nicht nur so, ich sag mal, 30 Zentimeter oder so, sondern das geht gefühlt bis zur London Tube runter in den Boden, also gefühlt 800 Meter ganz tief, und diese Person verschwindet komplett aufrecht stehend vor unserem Auge. Egal, ich saß im dritten Rang in London, ne? Und diese Person ist so tief runtergefahren, dass man sie nicht mehr sehen konnte. Und dann fährt das wieder hoch und die Person ist weg. Also das ist, als wäre ein Riesenloch unter der Bühne. Das ist das eine Spannende, aber du willst bestimmt auch auf den Moment hinaus, wenn Orpheus sein Liedchen singt und die Unterwelt anders öffnet, oder?
Genau.
Ja.
Denn dann sehen wir das, also die Rückwand der Bühne, die wir bisher gesehen haben, wo auch dieser Balkon dran ist, die splittet sich plötzlich auf in drei Elemente, eins links, eins rechts, eins in der Mitte, und die fahren so ein bisschen zur Seite. Und wir sehen, dass das gar nicht die Rückwand der Bühne ist, sondern dass es dahinter noch eine weitere Rückwand gibt, die sehr, sehr hoch ist und die mit, ich habe sie nicht gezählt, Hunderten von, es sieht aus wie Baustrahler, bedeckt ist. Und dazu kommt ein krasser, tiefer Ton und so ein orangenes Licht von hinten. Und die Lichtstimmung verändert sich total. Und es hat so einen Effekt, als hätte sich jetzt so, ja, das, was mir gerade in den Kopf kommt, ist, das Tor zur Hölle hat sich jetzt geöffnet.
Aber
Also.
genau das ist es. Also es geht ja in dem Stück darum, du kommst eigentlich nur in die Unterwelt, wenn du stirbst. Und Orpheus will Eurydice zurückholen, weil sie gestorben ist. Und Hermes erklärt ihm, naja, es gibt auch einen anderen Weg, aber du musst die Unterwelt eben öffnen, und das schafft man nur durch so ein Zauberlied, sage ich jetzt einfach mal, durch ein Lied, das so stark ist, dass es die Toten auferwecken kann, wenn man so will. Und er spielt sein Lied vor diesen Toren zur Hölle und eröffnet sie damit. Und augenscheinlich öffnet sich das Tor zur Hölle. Und es ist gar nicht gruselig, es ist einfach nur wortwörtlich episch.
Ist beeindruckend, es ist total beeindruckend.
Es ist ein krasser Moment.
Gefühlt verdreifacht sich plötzlich die Größe der Bühne
Ja.
dadurch. Und denkst so, wow, was
Ja,
ist hier
ja,
los? Das ist
ja.
riesig.
So wie das Ende von Operation Mincemeat, wo man denkt, wo kommt das denn jetzt noch her?
Wieso kann die Bühne das?
Ja.
Total, genau. Und da haben wir dann auch neue Elemente im Bereich Requisit, die da mit dazu kommen. Zum Beispiel bei, ich glaube, der berühmteste Song ist wahrscheinlich Wait for Me
Absolut.
aus dem Musical. Und da, Entschuldigung, bevor ich das erzähle, sollten wir erst die zweite Kleidung der Worker erzählen. Denn sobald wir in die Hölle kommen, haben die eine andere Kleidung an. Und zwar so eine ganz krasse, also die haben so lederne,
Latzhosen.
so Latzhosen, lederne Latzhosen, und darunter so relativ knappe weiße enge Hemden, sind voll mit Schweiß und mit Ruß und haben so
Stirnlampe.
Stirnlampe, genau, haben so dicke,
Ach ja, so Brillen,
diese
ne? So als
Brillen.
würden sie Schweißer sein oder so.
Ja, das sind Schweißerbrillen heißen die, genau. Lederhandschuhe, also sehen halt aus, als würden sie in einer am Hochofen oder am
Ja,
Schmelzofen oder sowas
ja.
arbeiten.
Genau.
Und dazu kommen halt jetzt. Habe ich den Faden wieder zur Requisite? Die haben halt diese riesigen hängenden Lampen. Wie beschreibt man denn diese Art von Lampen, die man da sieht?
Sieht fast aus wie so eine Terrariumslampe, finde ich, so eine Rotlichtlampe, nur in XXL.
Ja, und die schwingen sie dann so im Takt mit und
Übers Publikum quasi raus, über die vierte Wand. Ja.
ja, und die machen halt auch während der Songs dann so Geräusche, so. Sowas in die Richtung,
ja,
ja,
ja.
wie so ein arbeitender Chorus im Hintergrund, was halt sehr cool einfach auch ein weiteres untermalendes Element dafür ist, dass halt Hades in der Hölle hier gerade im Grunde Beschäftigungstherapie betreibt für die Seelen, die ihm gehören. Die bauen nämlich eine riesige Mauer da.
Ja.
So, und warum machen sie das?
To keep us free.
Und wovon?
the enemy.
Und wer ist der Enemy?
poverty.
Und jetzt habe ich die nächste Frage vergessen, die ich davor folgte. Es gibt
Das
also einen
Lied
Song,
geht so, genau.
im Song Why We Built the Wall, wo es eigentlich darum geht, dass die Mauer eigentlich nur ein Selbstzweck ist. Ja, das spielt halt mega stark rein in dieses Industrial, dieses Minenarbeiter, Schmelzofenarbeiter, Bauarbeiter, sowas in die Richtung. Das ist einfach cool,
Das schockt.
weil es, erstens ist es mal was anderes, also sowas sieht man eigentlich nicht so wirklich. Vielleicht ein ganz bisschen bei Billy Elliot, aber.
Ich habe gerade an Titanic gedacht, wenn der Typ da unten die Kohle in den Ofen
Stimmt,
schiebt.
ja, da auch. Also das ist einfach eine Stilrichtung, die man im Musical bisher nicht gesehen hat. Und das in Kombination mit der griechischen Mythologie und dem, ich sag mal, nordamerikanischen Jazz- und Blues-Einflüssen
In den
da
Südstaaten,
drin,
ja.
das ist eine ganz wilde Mischung.
Ja.
Einfach, die geil funktioniert.
Absolut.
Mega
Also
geil.
Szenenbild ist tipptopp, Kostüm unterstreicht es noch maßgeblich, hebt dann auch immer hervor diese Göttlichkeit von den Menschen. Persephone zieht sich auch immer das gleiche Kleid nochmal in Schwarz an, um dann auch ihre Stimmung in der Unterwelt zu zeigen, weil diese Frau ist gar nicht glücklich in der Hölle. Sie liebt zwar ihren Mann oder hat ihn mal geliebt, das ist ja auch ein Teil der Geschichte, dass die sich eigentlich auseinandergelebt haben. Und verliert damit ihren ganzen, also wenn du jetzt sagst, Fruchtbarkeit ist ihr eigentliches Symbol, ne? Also diese ganze Freude, die sie hat, aber er hält sie eben genauso gefangen. Und Orpheus ist eigentlich der, der dann sieht, das macht er ja nur, weil er sie liebt. Und entdeckt damit so viele Parallelen zu seiner Liebe und zwischen ihm und Eurydice, weil er dieses Lied eigentlich auch für sie schreibt, weil er das Leben für sie besser machen will. Aber er hat sie damit die ganze Zeit in einem Gefängnis gehalten, weil sie nichts zum Essen, nichts zum Trinken hat. Ihr ging es gar nicht gut währenddessen. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er schafft dieses Epic 3 zu schreiben, das eigentliche Lied, um damit selbst Hades an seine Gefühle zu erinnern und auch Eurydice frei zu singen, sozusagen.
Und damit hast du die perfekte Überleitung zur Kategorie Buch gemacht.
Juhu!
Und haben wir auch erstmal die erste Frage, die ich gar nicht weiß, aber vielleicht kannst du sie beantworten. Und zwar ist es ja so, dass Orpheus irgendwann es hat schafft, dieses Lied fertig zu schreiben.
Ja.
Und dann gibt es eine Stelle im Stück, die ich bisher nicht ganz verstanden habe. Vielleicht kannst du sie mir erklären. Und zwar erinnert sich dann Hades plötzlich daran, dass er mal dieses Lied für Eurydice
Nee,
geschrieben
nicht für
hat.
Eurydice, sondern für Persephone.
Persephone?
Also,
Genau,
ich verstehe
Entschuldigung.
es so, er fängt ja am Anfang, ganz am Anfang fängt er an, dieses Lied zu singen und Hermes sagt, ich kenne ja die Melodie. Woher erinnerst du dich? Ich hatte dir doch mal die Geschichte von Hades und Persephone erzählt. Und er versucht das, so wie ich das verstanden habe, einfach zu vertonen und dieser Geschichte den Ton zu geben. Und ja, anscheinend ist er aber, weil er eben der Sohn einer Muse ist, auch halb göttlich und kann sich eben nicht nur das ausdenken, sondern findet wieder diesen alten Song der Liebe zwischen den beiden. Also er kennt, welche Liebe sie hatten und spielt sie in einem Song. Und zufällig oder nicht zufällig ist es auch das Lied, das die beiden früher gehört haben, weil er einfach das gleiche
Okay.
Lied sozusagen geschrieben hat.
Also
So
hat das eigentlich
interpretiere
gar
ich
nicht
das.
komponiert, sondern eigentlich hat er sich quasi unbewusst nur daran erinnert, an ein Lied, das eigentlich mal Hades für seine Frau gesungen hat, wenn ich es
Ja,
richtig
ich weiß nicht,
verstanden
ob er sich erinnert oder ob er die Kraft hat, es zu finden als sehr guter Künstler.
habe. Okay. Weil, wenn er dieses Lied später schreibt, dann hat das nicht nur den Effekt, dass er dadurch seine Geliebte, dass er die wiederfindet in der Unterwelt, sondern das hat auch den Effekt, dass halt Hades und Persephone dadurch wieder zusammenfinden, weil ihn das erinnert an ihre Anfänge.
Und das ist übrigens der Moment, als ich im Theater war, als um uns rum wirklich alle Menschen geweint haben, als diese beiden, die sind ja auch mittleren Alters Personen, so aufbrechen und dieser harte Hades, and brother, you know what they did? They danced. Und dann fangen sie ganz langsam an zu tanzen zu dieser
Wunderschöne
Musik.
Stelle.
Wunderschön. Und ich finde, man sieht oft Paare, die irgendwie jetzt 10, 20, 30 Jahre zusammen sind und man sich schon manchmal fragt, haben die vergessen, wieso sie sich überhaupt füreinander entschieden haben und dann diesen Moment nochmal zusammen haben und sich erinnern an das, wieso sie miteinander das Leben bestreiten. Und gleichzeitig aber auch Eurydice und Orpheus parallel sehen, dass ihre Liebe so enden könnte oder dass das vielleicht ein Schicksal ist, das einen einholt, wenn man lange verliebt ist. Ja, es ist sehr, sehr rührend.
Es gibt ein Buch zu kaufen, das wir auch beide haben, glaube ich.
Ja, dein sieht ein bisschen anders aus, aber.
Meinst du ein bisschen, also das, was ich habe, das ist im Grunde nur der gesamte Text des Musicals in Buchform.
Ah, du hast das Libretto. Nee, ich habe Working
Quasi.
on a Song, the lyrics of Hadestown. Da ist das ganze Libretto drin und vorherige Versionen. Und Anais Mitchell, die Autorin, kommentiert, warum folgende Textstellen geändert wurden oder ganze Lieder gestrichen. Also es ist ein bisschen mehr Hintergrund da drin. Es sind auch Fotos von den ersten Produktionen mit drin, ne? Wie das in Vermont noch aussah, zum Beispiel, wo sie es zunächst aufgeführt haben. Kann ich empfehlen, ist sogar empfohlen von Lin-Manuel Miranda höchstpersönlich. Der sagt, hier drin versteht man, wie man Musical schreibt, weil man eben sieht, was wie geändert wurde, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, wie man mit Text umgeht, um eine Geschichte zu erzählen.
Das ist total schön, wenn man sieht, das einfach mal. Es ist einfach wunderschöne Lyrik,
Es ist
die
allein
man da
fürs
lesen
Buch,
kann.
haben Sie, glaube ich, auch den Tony bekommen, ist es sehenswert oder zumindest lesenswert, aber ich glaube, es ist. Also schaut es euch lieber an, als nur zu lesen, aber es ist ein guter Zugang zum Stück.
Ja, und es geht also einfach. Wir haben ja schon mega viele Aspekte angesprochen, aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Aspekte fallen mir ein. Zum Beispiel wird sowohl Orpheus als auch Eurydike eine gewisse Gabe zugeschrieben in dem Stück. Und zwar Orpheus, dass er die Gabe hat, die Welt so zu sehen, wie sie sein könnte. Und dass sie, Eurydice, die Gabe hat, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und allein dieser Gegensatz
Da
ist,
kann man schon eine Geschichte drauf
da
machen.
kann man schon so viel drüber nachdenken und drüber spekulieren und philosophieren, was das macht, wenn man jetzt ja ein Paar hat und er sieht quasi immer das Potenzial von allem und sie sieht, wie es wirklich ist. Da ist ja Konflikt quasi schon vorprogrammiert.
Eigentlich schon, aber ich finde es, ich dachte jetzt gerade zuerst, das ist eigentlich die perfekte Kombi. Weil man braucht ein bisschen Hoffnung und Optimismus und Weitblick. Aber du kannst nicht nur im Traum leben, sondern du musst auch realistisch zwischendurch sein. Also es könnte sich auch super gut ausgehen.
Wenn denn die Kommunikation da ist. Und
Richtig?
jetzt sind wir plötzlich, und willkommen bei Janas und Max Beziehungsratgeber-Podcast. Kommunikation ist key, ihr Lieben. Ich sage es euch.
Ja.
Ja, Buch. Was gibt's noch dazu zu sagen?
Es ist auch nicht nur in komplett durchkomponiert, sondern es ist auch in Reimform geschrieben, also wie ein langes Gedicht. Es sind immer wieder klassische Reimschemata zu sehen, zu hören. Es sind clevere Reprisen, sowohl musikalisch als auch vom Text, die wieder aufgegriffen werden, die dann mal von einer anderen Rolle vielleicht gesagt werden. Also da ist es sehr, auch sehr logisch und höchst anspruchsvoll geschrieben.
Ja, also wenn man hier dieses Büchlein, das ich ja gerade in der Hand habe, einfach mal durchblättert und einfach mal irgendwo anhält. Und ich lese einfach irgendwas vor, was ich gerade zufällig aufgeschlagen habe. Come here, brother, let me guess. It's little things you miss. Spring flowers, autumn leaves. Ask me, brother, you shall receive. Und also es reimt sich halt wirklich durchgehend und zwar richtig schön. Es macht einfach Spaß. Es
Und
ist
das gibt
ein
dem auch
Kunst.
immer noch dann diesen, also es ist ja eine sehr nahbare Geschichte mit vielen Ebenen, die wir jetzt schon angesprochen haben, bei der sich eigentlich jeder in mindestens einer dieser Metaebenen, sag ich mal, erkennt. Aber dieses Reimschema gibt ihm diesen Charakter, als ist es eine alte, mythische Geschichte. Weil so spricht man ja heute eigentlich nicht mehr, sag ich mal, aber so wurden früher Geschichten aufgeschrieben. Und dadurch bekommt es diesen klassischen Vibe, obwohl es ja ein modernes Stück ist und auch moderne Musik hat. Was ich sehr, sehr gut finde und eben diesen Mythos unterstreicht.
Versuche gerade hier parallel mal rauszufinden, wie alt denn die Geschichte von Orpheus und Eurydike tatsächlich ist. Aber ich bin spontan habe ich es noch
Ist
nicht.
sehr alt. Es gibt auch schon ganz alte Gemälde, wo man diese Charaktere sieht, ne? Es ist auch so dieses Bild, wo Orpheus sich umdreht, ist, glaube ich, 100.000 Mal gemalt schon. In der Antike müsste das gewesen sein.
In der griechischen Antike, Orpheus und Eurydike. Ich habe halt gehofft, hier auf eine Jahreszahl zu stoßen, aber hier ist gerade leider keine. Naja, also viele tausend Jahre.
Ja.
Darauf kann man sich, denke ich,
Und das ist auch für mich krass, dass immer wieder, dass man Geschichten findet, die so universell sind. Es ist jetzt nicht nur diese, aber es gibt Geschichten, die sind für Menschen universell. Und das ist eine davon. Die hast du vor 2000 Jahren erzählt, vor 5000, keine Ahnung, wann die Menschheit halt entstanden ist. Und die wirst du auch in 1000 Jahren noch erzählen können, weil es wird immer Konflikte geben, es wird Optimisten, Pessimisten geben, es wird Liebe geben. Wenn es das nicht gibt, gibt es keine Menschheit mehr.
Wow.
Also es ist erzählenswert und dann auch noch gut gemacht und dann auch noch unterhaltsam.
Kommen wir zur Kategorie Musik. Hast du ein Lieblingslied aus dem Stück?
Ja, also es wechselt bestimmt immer, aber ich sag immer, All I've Ever Known, falls ich je heirate, wird das Lied, zu dem ich tanze.
Wow,
Oh
geil.
Gott, es
Okay.
ist, also obwohl sich so endet, die Geschichte, finde ich, gibt es kaum ein schöneres Liebeslied, zu dem ich einfach auch relate, ne? Also es ist einfach, das trifft mich exakt in der Mitte von meinem Herzen.
Exaktamente.
Das holt mich einfach persönlich auch so ab. Und ich liebe Ivan Oblizaras Stimme und da könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, obwohl natürlich die Epics toll sind. Wait for me, Reprise.
Allein, dass wir hier gerade eine junge Frau haben, die gerne heiraten möchte, zu einem Lied aus Hadestown, sagt ja schon viel aus.
Ich will eigentlich nicht heiraten, aber falls.
Aber falls. Also ich finde, Hadestown ist so ein ganz klassisches Stück. Wenn man das Stück nicht kennt und nur das Album hört, ich finde, dann haut es einen nicht so um.
Nee,
Mich hat es
überhaupt
damals
nicht.
überhaupt, ich habe es mir irgendwann angehört und dann habe ich immer noch gedacht, hä, catch mich
Ich habe
jetzt
auch
nicht.
keinen Zugang gefunden über die Musik.
Es gibt zwei Songs, wo ich sage, die klingen auch so ganz cool. Das ist nämlich einmal Way Down Hadestown, was auch, ich glaube, der einzige Song im Stück ist, der eine klassische Strophe, Refrain-Struktur hat. Und einmal natürlich Wait for Me Reprise am Ende. Mit diesem wunderschönen I hear the walls repeating. Ne?
Ja, du weißt nicht, wie viele TikToks ich gesehen habe von den unterschiedlichsten Darstellerinnen. Es ist der Hammer.
Es ist einfach eine super geile Solo am Ende
Ein
von diesem
schönes
Song.
Belty, ja.
So, aber alle. Nahezu alle anderen Songs, vielleicht noch die Hades-Songs, die kann man auch dazu sehen, so Why We Built the Wall und Hey Little Songbird. Das sind auch noch, genau so klingt das. Ja, der Originalcast ist einfach Patrick Page.
Patrick Page, Leute, ist insane.
Und der kann halt so tief singen.
Der, was ist tiefer als Bass?
Hey
Patrick Page.
Little Songbird. Ich komme da nicht auf die. Und der macht das einfach geil. Apropos, erst vor wenigen Wochen gab es eine relativ erzählenswerte kleine Hintergrundinfo für euch. Und zwar wurde der Originalcast nochmal nach London zusammengetrommelt, weil es einen Pro-Shot
Oh, thank the Lord.
geben wird. Der wird dann wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht, auf Blu-ray oder auf Disney oder keine Ahnung, wo irgendwo wird er veröffentlicht werden. Und ich glaube, an dem Tag hat Patrick Page sich den Fuß
Ja,
verletzt.
ich kenne die Hintergrundgeschichte. Du hast recht. Ich vermute übrigens, es kommt bei National Theatre at Home raus, weil die ja mit denen da schon geprobt, damals aufgeführt haben, dass es dort irgendwann zum Stream
Wo
verfügbar
kommt es
sein wird.
raus?
National Theatre at Home, das ist eine Streaming-Plattform von dem Londoner National Theatre, wo die eben auch schon mal gespielt haben und die sind mit Produzenten von diesem Stück. Also vermute, dass es dort der Stream zur Verfügung stehen wird.
Hoffe, man kann es auch kaufen.
Ich hoffe, also ja, kann man ja auch nur einen Monat oder so abschließen. Da gibt es auch
Ich will es
The Little Big
haben.
Things zum Beispiel, haben sie auch gefilmt. Anyway, wir driften ab. Patrick Page hat sich in der Probenphase für dieses Engagement die Achillessehne gerissen.
Ah, Achillessehne.
Und hat dann gar nicht
Was
dieses
übrigens
Engagement
eine
gespielt.
benannt ist nach einer griechischen Sage, aber das so nebenbei.
Ja. Aber sie haben es geschafft, in diesen, das waren so 4 Wochen, 5 Wochen Limited Run, wo sie spielen sollten. Also erst spielen und die letzten drei Aufführungen werden dann gefilmt und daraus der Pro Shot geschnitten. Haben sie ihm so, also wer sich schon mal die Achillessehne gerissen hat, das ist immer so ein gleicher Schuh, den die Menschen da tragen müssen, so eine Art Orthese. Den haben sie von den Kostümdesignern anmalen lassen und eben designt, sodass er zum Kostüm passt und die Choreo so angepasst, dass er mit seiner Orthese spielen kann, den Hades. Und dann hat er nur diese drei Shows als Hades gespielt und ist dann zurück in die USA geflogen, hat sich operieren lassen, erst danach.
Aber er hat es durchgezogen.
Er hat es durchgezogen. Aber sein Understudy hat das ganze Engagement gespielt, beziehungsweise sie haben nochmal einen extra jemanden aus Amerika einfliegen lassen, der das bestimmt auch sehr gut gemacht hat. Ich habe Freunde, die da waren, die fanden ihn auch alle stark.
Zeit für eine kleine Geschichte. Ich habe mal Hairspray gespielt und habe mir die Achillessehne gerissen.
Wen hast du gespielt?
Ich habe den Wilbur Turnblad gespielt.
Wilbur!
Ja,
Süß!
ich war Wilbur und ja, am Tag vor der Derniere, am Tag vor der
Oh
Derniere
nein.
habe ich mir die Dingsszene gerissen. Und boah, hat das
Oh.
wehgetan. Und ich hatte dann auch so einen Stiefel gehabt.
Ja.
Und ich wollte unbedingt die letzte Show noch spielen.
Na klar.
Na klar. Und dann haben wir auch die Choreos angepasst damals und alle haben, das war mega toll, alle haben mich super supported und
Du bist quasi Patrick
gestützt.
Page.
Ich bin Patrick Page. Oh. Yes. Ich freue mich
Du
immer,
hast
wenn
mehr mit ihm gemeinsam als jeder Mensch
Ich merke schon, ich bin begeistert. Ja, ich bin ja so generell ein Fan von dem. Immer wenn ich irgendwie mitbekomme, dass der irgendwo mitmacht, dann freue ich mich, weil er hat auch so eine markante Stimme. Zum
Ja.
Beispiel neulich, als das Staffelfinale von Hell Over Boss von der zweiten
Ah.
Staffel rauskam, wo er einfach mal Satan spielt. Das fand ich sehr lustig.
Passt zu ihm hier, ja. Er spielt jetzt hier im neuen Schneewittchen-Film auch den Spiegel.
Ach was.
Spricht er den Spiegel?
Ich boykottiere diesen Film. Aber jetzt will ich ihn doch
Ich liebe
gucken.
Rachel Zegler, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe die Musik gehört, ist auch Benji und wie heißen die? Parsec und Paul? Also die Komponisten von Dear Evan Hansen haben die neuen Lieder geschrieben. Finde ich auch sehr cool, aber ja. Würde dich jetzt gerne noch wer zu Hairspray fragen, aber wir driften erneut ab.
Kommen wir, genau, dann sind wir eigentlich auch schon bei der Besetzung. Ja, wir reden mal von der Originalbesetzung. Patrick Page haben wir schon besprochen. Eva Noblezada, die Original Eurydice gespielt hat, die kennen die meisten wahrscheinlich dadurch, dass sie bei der 25-jährigen Jubiläumsaufnahme von Miss Saigon aus der Royal Albert Hall, da war sie, glaube ich, 17 oder
Die hat Kim
16.
auch am Broadway in dem Revival gespielt in dem Jahr, genau.
Genau, da hat sie die Kim gespielt, also die weibliche
Da
Hauptrolle.
gibt es auch eine DVD von. Hast du die gar nicht, Max? Eine
Die
richtige
Blu-ray,
szenische Aufnahme. Ja,
selbstverständlich
okay,
habe ich die.
gut. Mein Fehler.
Was für eine Frage. Und da war sie ja, also da habe ich sie auch drüber kennengelernt, da war sie ja.
Das ist auch ihre erste Rolle. Ja.
Genau, dadurch ist sie ja groß geworden quasi in der Szene. Momentan spielt sie, glaube ich, in The Great Gatsby am Broadway.
Gerade beendet das
Gerade
Engagement.
beendet, okay.
Sie spielt jetzt in Cabaret Sally Bowles in New York.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann genau der Original Hades. Oh, der ist mega berühmt, aber ich weiß leider nicht
Hermes,
wofür.
meinst du? Andre the
Ja.
Shields?
Genau,
Der
das ist
hat
so ein
den
ganz.
Original Wiz in The Wiz gemacht, als das seine New York-Premiere hatte.
Ja.
Ansonsten, also ist auch so ein kleiner Veteran am Broadway, aber vor längerer Zeit, ich sag mal vor meiner Broadway-Zeit, The Wiz ist auch nicht so mein, weiß nicht, ich kenne mich gar nicht so gut aus. Aber dieser Mann hat so viel Charisma und der ist so bühnenpräsent und auch weit über 70, glaube ich, als er diese
Müsst ihn
Rolle
mal googeln,
gespielt hat.
der sieht so geil aus. Stellt euch vor, so einen
Ach.
ganz, ganz alten schwarzen Mann mit so einer richtig geilen silbernen
Afro, ja.
Afro-Frisur dazu, aber immer richtig adrett gekleidet in diesem silbernen Hermes-Anzug. Der hat so viel Ausstrahlung in dieser Rolle.
Und der ist wirklich wie die Schildkröte bei Tabaluga oder so. Aus dem kommen nur weise Worte raus. Der hat so richtig viel Wisdom. Und egal, was er
Yes.
sagt es so ganz langsam und macht so zwischen den Worten auch immer so Pausen. Und seine Tony Acceptance Speech. Also, der hat für die Rolle auch den Tony bekommen und der hat, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Dinge, die man sich fürs Leben merken soll, einfach allen Menschen mitgegeben. Also, das erste ist, glaube ich, the top of the mountain is the bottom of the next, so keep climbing. Und eins ist, surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. Ganz toller Mann. Er spricht auch viel über Schauspiel und die Heldenreise und so, ne, wie man das machen kann und dem Der hat auch einen Gastauftritt in Tick, Tick, Boom, wo er genau das so spielerisch macht. Da bestellt er was und spricht ganz langsam, so wie er das immer macht. Es ist herrlich und er lebt einfach diese Rolle, die er quasi im Leben spielt. So. Und ich schaue sehr auf zu diesem Mann.
Wen haben wir noch? Wir haben noch den Original Office.
Reef Carney als Office.
Was hat der so gemacht? Sonst? Mehr weiß ich gar nicht.
Spider-Man, da hat er auch mit Hades hier Patrick Page zusammengespielt. In dem Musical, das dann doch sehr gefloppt ist und aber sehr sagenumwogen ist am Broadway durch 400.000 Previews ungefähr und verletzten HauptdarstellerInnen, die da nicht mehr mitspielen, weil das zu riskante Stunts in der Show waren. Das war Reef und Patrick Page. Spannende Geschichte, kann man sich auch gute YouTube-Dokus zu reinziehen. Und dann haben wir noch Amber Gray als Persephone.
Was macht die noch so? Was hat die noch so gemacht?
Was hat die noch so
Über gemacht? Über die weiß ich gar nichts auch.
Same, sorry.
Ich fand es rundherum passend. Fand die alle toll, auch in der Besetzung danach. Ja, in einem, ich hatte mal einen Hades. Ja, das Problem ist, man vergleicht ja immer.
Niemand kommt an Patrick ran.
Genau, und da muss man eigentlich sich von lösen, aber ich bin nicht davor gefeit, das auch zu tun. Immer wenn ich Hadestown sehe, dann vergleiche ich jeden Hades mit Patrick Page.
Ja.
Und dann bin ich immer enttäuscht, weil sie nicht so geil tief singen wie er.
Ja, es ist tatsächlich auch, es gibt adaptierte Varianten, je nachdem, wer spielt. Es gibt auch bei den Fates, glaube ich, auch manchmal, kann ein Mann quasi covern und dann wird es auch die Harmonie umgeschrieben. Und als ich Hadestown gesehen habe, hatte ich auch ein Cover drauf als Hades, der schauspielerisch gut war. Aber er hat ungefähr, also der hat, glaube ich, eine ganze Oktave höher gesungen als Patrick Page. Und dann schockt es einfach nicht, weil also es wird ja andere Menschen geben, die Bass-Stimmlage haben und schauspielen können. Und das ist ja gerade wegen dieser Analogie tief und ich sing tief in der Hölle und oben hell. Das fand ich dann schon sehr enttäuschend. Ist, glaube ich, schon, was ich gefühlt habe. Also ich dachte so, Mann, du musst doch jetzt versuch wenigstens ein bisschen tief zu singen. Oder er hatte gar keine Resonanz da unten und das war ganz tief. Aber ja, ich war so, Mann, wenigstens jemand, der tief singen kann. Aber vielleicht gibt es einfach nicht so viele Menschen im Musical davon. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. You never know.
Ja, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. So, ich gucke jetzt gerade mal. Wir sind jetzt schon so ein bisschen, wir haben schon viel aus anderen Kategorien mit reingenommen. Wir haben hier noch Inszenierung.
Aber da haben wir ja, haben wir, gut, die, haben wir gut abgedeckt.
Haben
ja.
wir schon komplett abgedeckt eigentlich. Gesang. Haben wir auch
Insane.
Schon, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Choreografie. Es ist kein Tanzmusical.
Nee.
Es hat so ein paar schöne, leichte Choreostellen, vor allem was die Worker betrifft. Mhm. Die halt im Hintergrund dieses wunderbar stoische, repetitive im Kreis arbeiten Ding haben und die Schauspieler laufen da so ein bisschen durch. Also die Hauptdarsteller laufen da so ein bisschen durch. Da haben wir ein bisschen was, aber es gibt jetzt keine klassischen Tanz.
Nee, es gibt aber ein ganz klares Blocking im Sinne von, ich gehe jetzt hier hin, ich gehe dahin. Wir haben den Turntable, wo man ja auch manchmal nur stehen muss und dann entsteht schon viel Bewegung. Du hast vorher von diesen Lampen gesprochen, die von oben runterkommen. Die werden dann auch im Takt, sag ich mal, geschwungen und so weiter. Also es ist trotzdem nicht still, obwohl keine Newsies-Choreografie da abgelegt wird. Also es ist trotzdem wichtig, wie sich bewegt wird. Auch gerade, weil wir am Ende die Eröffnungsszene noch mal sehen und die exakt gleich ausgeführt wird. Also dieses Blocking nennt man das dann, wenn eben auch Bewegung festgelegt ist durch die Regie exakt. Das ist schon sehr wichtig und gut gemacht hier trotzdem. Es wird auf die Tische gesprungen und die Tische voreinander gesetzt. Dass man da richtig dann weitergehen kann. Der Trick mit der Blume ist natürlich ganz cool gemacht. Also wenn Orpheus sein Lied singt, dass der Frühling wiederkommt, dann erscheinen auf einmal Blumen in den Händen von einigen DarstellerInnen, weil er schafft es einfach, dass Blumen überall wachsen durch seinen Song.
Weil er halt fucking Orpheus ist.
Weil er Orpheus ist und dann damit kriegt er ja auch Eurydice.
Stimmt, Blumentrick. Damit haben sie
Deswegen auch
rumgekriegt.
das Logo. Habe ich mich lange gefragt, was das damit zu tun hat, bis ich es dann mal
Ah,
gesehen habe.
oh. Mir ist gerade noch bei der Inszenierung eine süße Kleinigkeit eingefallen, und zwar der Opener des zweiten Aktes. Da wird The Fourth Wall, wie man so schön sagt. Und zwar singt da Persephone direkt zum Publikum. Worüber nochmal? Was da gerade passiert ist, ne? Ich glaube, Hades hat er gerade hier in seinem Bürozimmer oben mit Eurydice, ne?
I don't know about you boys. Sie trinkt, sie fängt an zu trinken, weil es ihr gar nicht gut
Genau.
geht
Sie
da
ist genauso
unten.
so Flachmann, sie hat so einen Flachmann dabei, und dann fängt sie an zu saufen und so, weil ihr Mann sie gerade betrügt da oben.
Was auch immer er macht, ja, und sie muss wieder da unten sein, ja.
Das war, oh, ah, vielleicht auch ganz spannendes Detail. Ich habe es ja zweimal gesehen. In der New Yorker Inszenierung war das nur angedeutet, was da Hades oben gerade mit ihr gemacht hat. Und in der Londoner Fassung war das sehr explizit.
Das und zwar
Naja, dass die halt vögeln da oben.
Eurydice
Hades.
und Hades.
Ja, um diesen Vertrag zu besiegeln.
No
In
way.
der Londoner Fassung, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr viele Hinweise, die sehr deutlich gesagt haben, dass das gerade passiert ist. Während in der New
Das
Yorker
wusste ich
Fassung
nicht.
man jetzt nicht wusste, was die da jetzt gerade machen. Ob die jetzt einen Vertrag unterschreiben oder was anderes machen.
Ach du Schande. Das ändert ja. Nein, sie betrügt Orpheus nicht.
Wenn ihr das Gesicht von Jana gerade sehen könntet. Nein,
All I've
natürlich
ever known,
nicht.
okay?
Aber
Das würde ich
also
gerne in den Kommentaren hören, ob das noch jemand. Also ich glaube dir das hundertprozentig, keine Frage, aber ich habe das nicht bisher so wahrgenommen.
sowohl wie es von Persephone gespielt war, als auch wie es die Blicke von Hades und Eurydice danach gezeigt haben, war das für mich sehr klar, dass das gerade passiert ist.
Ach
Aber wie
so.
gesagt, nur in der Londoner Fassung. Das kann
Vielleicht
man
ist das
ja.
auch ein bisschen der Freiraum, der den Schauspielenden dann doch gegeben wird. Ja, was a lot can happen behind closed doors, sagen sie
Genau,
ja auch.
genau. A lot can happen behind closed doors. Und in der New Yorker Fassung, die ich gesehen habe, da wirkte es auf mich mehr so, als ob Persephone traurig war, dass eine weitere quasi einfach nur diesen Weg gegangen ist. So. Also völlig unterschiedliche Interpretationen von dem, was da gerade passiert.
Ich kann dir auch noch einen Fun Fact erzählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, ich habe das in einem Trailer erkannt. Es gibt ja auch Tourproduktionen von Hadestown. Das heißt, es fährt durch verschiedene Theater in den USA und es gibt auch eine koreanische Version schon. Und in dem Trailer habe ich, meine ich, erkannt, weil nicht jedes Haus, in das so eine Tour fährt, hat eine Unterbühne und schon gar nicht so eine Unterbühne, dass diese riesen Unterwelt entsteht. Und es gibt ein alternatives Set, das relativ, also nicht mithalten kann, finde ich. Ich meine, das im Trailer gesehen zu haben, da geht dann einfach unter dem Balkon so eine Art Garage auf, die hell beleuchtet ist und dann gehen die nach hinten und dann schließt sich das Tor und dann sind die in der Unterwelt. Also da geht es nicht nach unten, sondern nach hinten und
Wow.
ich habe das gesehen, dachte, das ist nicht im normalen Set, was soll das? Die haben bestimmt keine Unterbühne. Voll. Also man muss es anders lösen, aber es nimmt ihnen dann schon sehr viel Charme.
Die Rechte wurden letztes Jahr wurden die Rechte freigegeben für Amateurtheater.
Auf der ganzen Welt?
Das weiß ich nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall.
Max, das ändert ja alles.
Ich habe tatsächlich jetzt driften wir wieder ein bisschen ab. Wir gründen ja gerade einen Musicalverein, den Hamburger Musicalverein, und ich habe tatsächlich überlegt, welches Stück wir als erstes inszenieren wollen. Und ich habe geliebäugelt, ob wir Hadestown nehmen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und The Prom genommen. Einfach weil es viel mehr Leute im Cast
Na klar.
verträgt. Aber eins meiner Lebensziele ist, dass wir mal Hadestown
Ach,
inszenieren, ja.
schön. Ich schaue es mir im Juli nochmal an. Es tourt nämlich nach Amsterdam. Oder es tut nicht. Amsterdam gibt es eine Produktion und zwar englischsprachig. Und dann
Okay.
dachte ich, dann fahre ich auch gern nach Amsterdam. Also ich spreche kein Niederländisch. Ich weiß, viele Musical-Fans fahren trotzdem oder können es deshalb auch ganz oft in die Niederlande.
Ganz starke Musical-Szene da.
Mega. Und ich war noch nie in den Niederlanden im Theater. Und das wird dann mein Amsterdam-Musical-Debüt.
Nice, da musst du uns natürlich ausführlichst
Of
berichten.
course. My pleasure.
So, und ich glaube, damit sind wir jetzt auch alle wichtigen Themen
Hast du
durchgegangen.
denn einen Lieblingssong eigentlich aus dem Stück?
Ganz klar, Wait for Me Reprise und Way Down Hadestown.
Ja, okay.
Das sind auch die ich mir auch so anhören kann, die richtig Spaß machen. Vor allem dieses one, two, three, four, way down, Hadestown. Das ist einfach, der bringt einfach Bock, der Song. Und halt Wait for Me 2, weil es einfach mega Spaß macht. Kleines Hobbyprojekt von mir, ich habe mich mal dran gemacht, das Stück zu übersetzen. Paar Songs habe ich auch schon, das ist so eine kleine Passion von mir.
Das heißt, diese Lizenzrechte sind fürs englischsprachige Stück raus.
Nein, es gibt eine offizielle deutsche Übersetzung.
I'm so hooked. Du musst mir mal den
Vielleicht
Verlag
besorge ich sie
nennen. Da
mal.
gibt es bestimmt Beispielseiten. Kann ich mal reinschauen.
Kann ich dir schicken, ja.
Ja. Oh, ich bin so aufgeregt.
So, und damit sind wir jetzt auch schon bei 1 Stunde 20 Minuten.
Eine gute Zeit, finde ich.
Haben wir noch was zu sagen über Hadestown? Irgendwas, was wir nicht angesprochen haben?
Ich finde, man kann sich auch mal das Lied Flowers anhören, wenn Eurydice verzweifelt in der Unterwelt ist. Das ist eine tolle Ballade für Frauen, anspruchsvoll zu singen. Und viele suchen ja immer Audition-Songs oder so weiter, was man mal sich allein aneignen kann. Auf jeden Fall.
Geile Idee für einen Audition-Song, ja. Nicht, dass man dass die arme Damenpianist nicht das 10. Mal Tod zu seines Komes spielen muss, sondern dass er mal was Neues hat.
Ja.
Ja, finde ich cool. Es gibt ja 2 offizielle Alben. Es gibt den Broadway-Cast und den Off-Broadway-Cast. Beide findet ihr in allen gängigen Streaming-Plattformen.
Absolut, ja.
Hört es euch gerne mal an. Es ist ein tolles Stück. Es macht
Und
Spaß.
schaut dieses YouTube-Video. Ich packe es in die Beschreibung.
Ich will es auch schauen. Schick es mir.
Ja, ich mache sofort. Ja.
Und ja, was erwartet uns in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge können wir jetzt noch überlegen oder auch wieder abstimmen lassen, ob wir über Elisabeth dann sprechen wollen, weil du es bis dahin gesehen haben wirst. Oder, das war auch sehr hoch in den Umfragen, wir hatten ich glaube, fast 50 Menschen haben abgestimmt, Theatervergleich zwischen New York, London, Hamburg, was sind da so Unterschiede?
Ich glaube, das füllt keine ganze Folge, das Thema. Also da kann ich schon einiges zu erzählen, aber jetzt nicht 1 Stunde, also mehr so 15
Oder wir machen
Minuten.
eine kleine Bonusfolge vielleicht zwischendurch.
Das
Schauen
klingt.
wir. Oder wir hängen es hinten dran für die, die Lust haben. Und dann machen wir so einen Marker und sagen, hier ab Minute 195 kommen wir zum zweiten Thema.
Das klingt doch fantastisch. Was guckst du für Stücke in nächster Zeit?
Was gucke ich? Wir schauen zusammen, glaube ich, kein Pardon im Juni, kann das sein?
Tun
Im
wir?
First Stage haben wir auf jeden Fall schon
Ah,
Karten
im
gebucht.
Juni,
Ich weiß aber nicht mehr, welcher
ja.
Monat. Vielleicht fahre ich auch noch mal nach London, aber ich muss da noch was abklären. Da würde ich Great Gatsby sehen. Ich glaube es nicht, aber wenn's klappt, wäre schön. Ansonsten Jekyll jetzt erstmal selber spielen im Mai. Ja, und dann mal sehen, was noch so kommt.
Nice.
Hadestown habe ich schon berichtet und Julia möchte ich noch mal sehen.
Ich gucke, diese Woche gucke ich noch MJ. Ja, das kenne ich noch gar nicht. Und übernächste Woche, da bin ich in Regensburg
Come from away.
und schaue Come From Away.
Geil.
Ja, das wird noch mal
MJ
eine
muss ich auch noch
geile Sache.
sehen.
Ja, und ich würde mal sagen, ihr Lieben,
Wir haben
danke für
genug
eure
Stoff.
Auf.
Sonst, wer
Danke
noch
für.
Wünsche hat für ein Stück, das wir behandeln sollen. Ich fand es ganz cool, über ein Stück nur zu sprechen.
Ja.
Let me know. Let Max know.
Yes. Jana wird wieder ein paar Stories machen. Da könnt ihr auch vielleicht eigene Vorschläge uns schicken. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns ein bisschen motivieren wollt, damit weiterzumachen, was wir natürlich trotzdem tun, aber wenn ihr wisst schon, was ich meine, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Wenn ihr auf dem Instagram-Account Musical Masterclass folgen würdet und auch fleißig kommentieren. Da könnt ihr euch Themen wünschen, da könnt ihr euch mal eure Meinung sagen oder wenn ihr sagt, boah, dieser Max, was der wieder für einen Scheiß erzählt hat in der Folge, nein, 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 das muss ich jetzt erstmal klarstellen, dann könnt ihr das dort sehr, sehr, sehr gerne machen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ich habe jetzt schon wieder Bock.
Bis
Vielen
bald.
Dank, Max.
Gleichfalls. Ciao, ciao.